Down the Rabbit Hole, der TU Dresden Biologie Podcast. Von und mit Cosima Sagona, Leonie Hobum und Oliver Zierau.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Folge 2 ist es jetzt von Down the Rabbit Hole, dem TU Dresden Biologie Podcast. Ich sitze hier mit der wunderbaren Lenin, Spezialistin im nischige Paper finden, Techno-Enthusiastin, erfolgreiche Tante, liebevolle Freundin und Co-Labermaus. Hallo Lenin.
Hallo Cosi. Zu meiner Linken sitzt Oliver Zierau, kurz Olli. Und Olli ist ein sehr liebevoller Familienvater und hat zwei ganz tolle Töchter großgezogen. Deswegen ist er für die heutige Folge auch extra qualifiziert. Dazu ist er natürlich auch noch Professor der Zoologie. Dadurch ist er noch mehr qualifiziert und er liebt neben Science nicht nur die belegten Fakten, sondern auch Science Fiction.
Ich dachte, belegte Brote. Ja, danke, Leo. Nie. Und neben mir sitzt Cosi. Ein wahrer Wirbelwind und der soziale Motor im Bio-Studiengang des zweiten Jahres, die wohl das irischste amerikanische Englisch spricht, was ich je gehört habe. Und außerdem verhindertes Fußmodel ist und ähnlich wie Leo nie eine sehr stolze Tante. Entschuldigung, dass ich Lenin so komisch betone.
Verhindertes Fußmodel klingt, ich weiß nicht, sehr open to interpretation. Wir lassen das jetzt einfach so stehen.
Ja. Schreibt uns, wenn ihr was wissen wollt.
Schreibt uns, wenn ihr wisst, welches Wiki-Feed-Rating Cosi haben wird.
Gut, worüber wollen wir denn heute reden?
Nee, Moment, erstmal machen wir Frage des Tages. Und deswegen, Olli, darfst du jetzt mal in meinen Fragensack fassen und dir eine raussuchen?
Das ist eine sehr kleine Plastiktüte.
Ja, da habe ich ein paar Fragen reingesteckt.
Das heißt, doesn't matter, Olli.
Nee, das ist nur was anderes.
Warum hast du da Stofffetzen drin?
Erkläre ich später.
Okay, jetzt muss ich das vorlesen, ich alter Legastheniker. Wenn ihr irgendeine Sprache schon können könntet, welche und warum?
Also quasi, wenn ihr irgendeine Sprache jetzt einfach von jetzt auf gleich sofort können könntet, welche Sprache würdet ihr wählen und warum diese Sprache?
Das ist bei mir sehr, sehr einfach und offensichtlich, es wäre Griechisch. Ah. Obwohl ich seit annähernd 20 Jahren mit einer Griechin verheiratet bin, ist mein Griechisch so erbärmlich, dass ich mich nicht traue, außer wenn ich im griechischen Lokal was bestelle.
Das ergibt Sinn. Bei mir wäre es, ich habe all diese Fragen geschrieben und mir irgendwie anscheinend auch gar keine Gedanken dazu gemacht, wahrscheinlich entweder Japanisch oder Arabisch. Aber ich glaube fast Arabisch, weil spricht man in vielen Ländern, ist extrem schwer zu lernen. Das heißt, die einfach so zu können, wäre fantastisch. Und es ist natürlich auch ein anderes Alphabet als das, was ich normalerweise nutze, was es nochmal schwerer macht, für mich persönlich sie zu lernen. Deswegen glaube ich, wäre das ganz praktisch so, ein ganz praktisches Skill.
Also gerade im Moment würde ich wahrscheinlich Japanisch wählen, weil ich hatte jetzt in der Vergangenheit in einer Arbeitsgruppe mitgearbeitet, wo viele japanische Arbeitsgruppen auch dran forschen und die teilweise erstmal nur auf Japanisch veröffentlichen und das würde mich einfach, also ich stand schon häufiger wie so ein Auto vor so einem Paper, wo das Abstract auf Englisch war und der Rest war auf Japanisch und ich dachte mir nur so, ich wüsste jetzt richtig gern, was da drin steht. Und ich finde Japan, glaube ich, ganz hübsch, ich würde da gerne mal hinfahren und ich würde mich cool fühlen, das dann sprechen zu können, aber ja.
Alles sehr valide Gründe, aber tatsächlich ist mir das noch nie passiert, dass ich von einem japanischen Paper stand, was es nur auf Japanisch gab. In welchen Themenfelder begibst du dich denn rum?
Ich glaube, da ist Russisch fast wahrscheinlicher. Wobei, wenn du am Medaka,
das war, ist der japanische Reiskärpfling und einfach als Modellorganismus in Japan viel eher verbreitet als hier. Hier geht man meistens bei kleinen Fischen, vom Danio Rerio, also vom Zebrafisch, wird hier dran geforscht. Aber da ich ja, es war eine Endokrinologie-Arbeitsgruppe und ging es um Sexualhormone und die Sexualhormone sind halt bei den meisten Fischen, jetzt ein kleiner Fact zwischendrin, also die haben keine spezifischen oder nicht dieselben Sexualchromosomen wie wir Menschen. Das heißt, wenn wir einen Vergleich anstellen würden zwischen einem Modellorganismus und dem Menschen, wollen wir aber logischerweise haben, dass die einen ähnlichen Metabolismus, was die Hormone angeht, haben und auch eine ähnliche Struktur bei den Chromosomen und dieser japanische Reiskärpfling hat im Gegensatz zum Danio Rerio XY-Chromosome und das ist ganz cool, das ist praktisch.
Also quasi die Sexdifferenzierung ist besser vergleichbar, die ist nämlich beim Zebrafisch oder Zebra
temperaturabhängig.
Genau, und nicht über Sexchromosomen gestaltet. Aber es passt prima zum heutigen Thema. Wobei, kleines Funfact, Cosi hat nur danach gefragt, welche Sprache man sprechen kann, nicht welche Sprache man lesen kann und das ist bei Japanisch.
Mir
fiel das nur jetzt gerade dazu ein, ich hatte eine Kommilitonin, die war Japanerin, aber in Deutschland aufgewachsen und hatte deshalb kein Japanisch lesen gelernt. Die konnte fließend Japanisch sprechen, aber nicht lesen. Und das ist ja nicht ganz so einfach zu lernen, wenn du keine buchstabenbasierte Sprache hast. Und da erzählte mir mal, dass sie dann in Japan da stand und was gesucht hat. Das war noch vor Google Search oder vor Maps. Und dann musste sie immer fragen. Und die Japaner haben sie dann immer so angeguckt, wie bescheuert bist du denn? Das steht doch da, wo das und das
einfach
ist.
Einfach absolute Analphabete, genau. Ne? Das ist ja krass.
Ja, aber ich habe das jetzt tatsächlich schon
so gemeint,
dass auch das Schriftliche damit reinzählt. Ich habe ja auch bei meiner Antwort durchaus das Schriftliche mit reingenommen.
Sehr gut. Okay. Aha. Ja, Kinders, wir wollen heute über ein sexy Thema sprechen, haben wir uns überlegt. Mhm. Was wollen wir denn sprechen, Cosi?
Über das sexy Thema Sex. Mhm. Sex bei Menschen hauptsächlich, aber natürlich auch vergleichsweise, weil viele Studien natürlich basieren dann auf Vergleichen mit anderen Spezies. Aber hauptsächlich Sex bei Menschen, und können wir dann so über wunderbare Dinge sprechen, wie zum Beispiel, warum die meisten Menschen doch in monogamen Systemen leben und wie sich das entwickelt hat und ob es sich überhaupt evolutionär entwickelt hat oder ob das eher eine kulturelle Sache ist. Genau, es gibt ganz viele wunderbare Themen, die wir anreißen können heute.
Genau, das werden wir wahrscheinlich gar nicht mal in einer Folge abreißen können. Ich würde mal den Aufschlag machen und vielleicht auch ganz kleinen Disclaimer reinpacken, weil so ein bisschen von dem, was ich jetzt gleich aufreißen würde, ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern kommt viel aus so einem Buch von Jared Diamond, was auf Englisch Why Sex is Fun heißt und ich glaube dementsprechend im Deutschen auch Warum Sex Spaß macht oder so, wo er sich damit beschäftigt, warum das menschliche Sexualleben so ungewöhnlich ist. Das kommt uns natürlich nicht ungewöhnlich vor, weil wir kennen nur unseres oder primär erstmal unseres. Aber er reißt das so am Beispiel vom Hund auf. Wie komisch, dass einem Hund, der ja mit Menschen konstant lebt, aber ein ganz anderes Sexualleben hat, wenn er überhaupt eins hat, wie ihm das komisch vorkommen würde. Habt ihr irgendeine Idee, warum das einem Hund komisch vorkommen würde, wie wir unsere Sexualität ausleben?
Weil wir uns verstecken dabei? Also weil wir es privat hinter verschlossenen Türen.
Genau. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Fakt. Ne? Also ich erinnere mich, ich war als kleines Kind, waren wir mal irgendwo im Urlaub und dann hab ich kopulierende Hunde gesehen. Da war ich irgendwie 3, 4 oder 5. Und dann habe ich gemeint, so, oh, was macht die Hunde denn da für einen Zirkus? Und das ist natürlich passiert im Öffentlichen. Kein Hund, fast kein Tier kümmert sich darum, ob andere Artgenossen oder Nicht-Artgenossen dabei sind.
Ich finde es sehr schön, dass eine deiner ersten einschneidenden Erinnerungen zu sein scheint, wie irgendwelche Hunde Sex hatten.
Naja, das hat meinen Lebensweg vorgeprägt. Ne? Ja,
ah, also. Was sind denn bei euch oder was bei dir, Cosi, kannst du dich daran erinnern, wann du erstmal Tiere Sex haben hast, gesehen hast, dass Tiere Sex haben, so?
Das wird nicht das erste Mal gewesen sein, aber einmal, was mir in Erinnerung geblieben ist und ich dementsprechend quasi das jetzt noch in Erinnerung habe, ist, da waren wir in Österreich, da war ich vielleicht 8. Klasse oder sowas und da hatten 2 weibliche Kühe miteinander Sex. Und
how did that look? Wie sah das aus?
Also das waren, die hatten beide einen Euter, aber die eine hat die andere bestiegen und ich weiß noch, dass ich da mir dachte, ach, schön, gibt's auch ein Tierreich.
Also es ist gar nicht selten, dieses Aufspringen ist ein relativ schon fast von der Sexualität entkoppeltes Verhalten bei vielen, vielen Tieren.
Ja, ich meine, das Thema müssen wir jetzt vielleicht erstmal nicht anreißen, aber generell ist es ja auch so, dass gleichgeschlechtlicher Sex, der ruhig durchaus weit verbreitet ist im Tierreich, aber das war mir zu der Zeit noch nicht bewusst und deswegen war das für mich so ein Aha-Moment.
Ja, haben wir ja auch schon in unserem ersten Podcast ganz kurz drüber gesprochen, über Pinguine und gleichgeschlechtlichen Sex.
Ja.
Und das geht natürlich tatsächlich weiter im Tierreich und gibt, glaube ich, mehr Tierarten mittlerweile, von denen man es weiß, als man sich so vorstellen würde.
Ja, da kam doch auch letztens diese schöne Nachricht über Buckelwale, wo das erste Mal festgehalten wurde, wie sie Sex haben, also Fotos gemacht wurden und es waren 2 männliche.
War das Buckelwale oder waren es Grauwale?
Oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Naja.
Ob es Buckelwale oder Grauwale waren.
War auf jeden Fall ein Aufschrei im Gay-Internet, was ich sehr funny fand. So, oh mein Gott, es wurde das erste Mal gefilmt oder irgendwie aufgenommen und it's gay.
Ja, zu Recht, ein Win.
Ja, ja, aber jetzt nochmal zurückkommen auf Sex in der Öffentlichkeit. Das ist halt tatsächlich ja wo irgendwie schon skurril, ne? Dass Menschen da so besonders sind und es gibt nur ganz wenige Tierarten und noch weniger soziale Tierarten, die das im Versteckten machen. Ne? Also bei Tieren, die nicht in Gruppen leben, ist das gar nichts Ungewöhnliches, weil die passen dann ja auch auf, dass nicht irgendwie Beutegreifer sie gerade dann überfallen, wenn sie gerade so ein bisschen die Hose runterlassen. Bildlich gesprochen. Aber bei sozialen Tieren, bei unseren nächsten Verwandten, da gibt es faktisch keine Scheu davor.
Ich meine, wir hatten doch den Sonderfall, glaube ich, war das bei Schimpansen, dass nur die Fälle, die beobachtet wurden, wo Schimpansen, Weibchen und Männchen sich paaren und das Verstecken, dass halt Männchen, die weiter unten in der sozialen Hierarchie positioniert sind.
Das ist quasi eine Affäre, ne? Mhm. Könnte man so sagen. Da wird sich natürlich versteckt, weil das subdominante Männchen zu befürchten hat, dass es einen draufkriegt von dem Dominanten, wenn er dabei erwischt wird, wie er mit dem Weibchen Sex hat. Das ist aber im Prinzip Ausnahme kann man gar nicht sagen. Es ist aber ein Sonderfall. Das ist jetzt nicht der Standardfall.
Ich hatte jetzt noch ein Paper darüber gelesen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also die haben das dann an dem Beispiel vom Graudrössling aufgezeigt, was ein Vogel ist. Vögel, die vögeln. Und die verstecken sich auch relativ regelmäßig, also die leben auch in der Gruppe. Und die Pärchen haben eine relativ subtile Art und Weise, so an Tönen, um sich gegenseitig zu kommunizieren, dass sie jetzt mal Bock haben. Und verstecken sich dann zu zweit und haben Sex. Und da ging es darum, da hat die Hypothese sehr gut dazu gepasst, dass quasi das Ziel ist, die Leute in der sozialen Gruppe nicht zu stören. Früher war dann mal die Hypothese bestanden, dass irgendwas mit Eifersucht zu tun hat, also dass du quasi die anderen nicht eifersüchtig machen willst, im Sinne von, wenn du Essen hast und die anderen sind hungrig, dann sind die eifersüchtig, wenn sie dich essen sehen. So dasselbe mit Sex. Und da ging es eher darum, dass es die anderen der Gruppe einfach ablenkt, weil man also durch deine Geräusche und das Aussehen beim Sex oder durch die optischen Reize oder die visuellen Reize, die du dann deinen Mitvögeln oder Mitmenschen gibst, dass es einfach die von ihrem normalen Alltagszeug ablenkt durch Sexual Arousal, was ist das?
Erregung,
genau. Und das ist ja auch bei Menschen relativ bewiesen, dass das Einzige, was interkulturell, also was wirklich biologisch einen Menschen erregt, ist, andere Leute beim Sex zu sehen oder sie zu hören. Das würde ganz gut dazu passen, dass es eher so ein, wir wollen unsere Arbeitskraft hochhalten als Gruppe, deswegen versuchen wir die anderen mal nicht zu stören bei dem, was sie tun. Das fand ich ganz interessant. Es hört sich sehr logisch an. Ja,
das ist auf jeden Fall eine gute Hypothese. Wobei das natürlich auch mal schwierig ist, solche Sachen dann beim Menschen wirklich zu untersuchen, woran das liegt, weil das so
kulturell
tief eingebettet ist. Also, ohne dass wir ja hier Kulturwissenschaftler sind, aber wenn ihr Kulturwissenschaftler seid und etwas mehr wisst, schreibt uns. Ich wüsste jetzt nicht, dass es in irgendwelche menschlichen Gesellschaften gibt, wo das nicht der Fall wäre. Ne? Also insofern scheint das so alt zu sein wie die Menschheit oder annähernd so alt wie die Menschheit zu sein.
Es gibt da ja diverse Theorien zu. Also die ich zum Beispiel gelesen habe, wo es dann auch viel ging um versteckten Sex, aber auch zum Beispiel versteckte Ovulation und sowas, dass das viel zusammenhängt mit Schutz vor Infantizid und so, also dass quasi am Ende nicht ganz klar ist, die Frau weiß natürlich, das ist ihr Kind, weil sie ist schwanger mit diesem Kind, aber dass am Ende nicht ganz klar ist, welchem Mann das Kind gehört, beziehungsweise dass der Mann zwar wusste, ich habe mit diesem Weibchen geschlafen, weiß jetzt aber nicht, ob und wer vielleicht da noch dazwischen kam und nehme jetzt dementsprechend einfach mal an, dass es mein Kind ist und dementsprechend kümmere ich mich drum, anstatt zu denken, es gehört zu jemand anderem und es dementsprechend umbringe.
Ja, aber die Gefahr, dass es sein Kind wäre, hat er ja trotzdem, selbst wenn er wüsste, dass seine Partnerin mit einem anderen noch gepaart hat.
Ja, klar, aber...
Also wir sprechen also von einer Zeit, bevor es Gentests und sowas gab. Ne? Also,
ja, klar, aber das sind ja wie gesagt auch alles nur Theorien. Aber wenn du ein Weibchen hast, was offensichtlich mit sehr vielen Männchen Sex hatte, ist das natürlich gleich was anderes, als wenn du... Denn wenn du quasi davon ausgehst, dass es nur du warst, ist zumindest die Theorie dahinter. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz...
Aber das ist schon fast wieder ein anderer Punkt. Ne? Da sollte man sicherlich auch noch ein bisschen weiter drüber reden, was für Gründe es dafür gibt, dass dem Männchen nicht bewusst wird, wer...
Der Kampf der Geschlechter.
Ja, genau. Entschuldigung, du wolltest noch was anderes sagen?
Kuri? Ja, ich wollte nur kurz mal einwerfen, dass wir vielleicht ganz kurz definieren sollten, was wir meinen, wenn wir von Männern und Frauen beziehungsweise Männchen und Weibchen sprechen. Und zwar in diesem Fall lassen wir das soziale Konstrukt Gender natürlich erstmal raus und auch die biologische Definition, die wir hier nutzen, ist, nehme ich jetzt mal stark an, nach Gameten. Also quasi Weibchen sind in diesem Fall
XX.
XX und, nicht unbedingt nur Chromosomen, sondern auch einfach, dass sie quasi Eizellen herstellen, beziehungsweise halt große, sesshafte, sage ich mal, Zellen. Und der männliche Counterpart ist dann quasi viele kleine, bewegliche Geschlechtszellen. Ja. Das ist die Definition dazu.
Naja, im Biologischen und im Deutschen ist es natürlich tatsächlich, wir haben nicht diese Differenzierung. Sex ist mehrdeutig im Deutschen, da hast du vollkommen recht. Das ist im Englischen einfacher in der Kommunikation. Aber der Begriff Gender oder halt für das soziale Geschlecht ist ja sich mittlerweile im Deutschen auch etabliert. Also insofern. Aber wir biologisieren hier viel. Wer möchte weitermachen oder soll ich noch?
Naja, ich meine, wir könnten mit nochmal, wenn wir jetzt zurückgehen.
Aber vielleicht nochmal gerade dazu. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, aber es gab sicherlich auch diese Frage, bezieht sich das jetzt nur auf Menschen oder haben also auf andere Menschen oder wird das sich auch auf quasi deinen Hund, deine Katze oder so, wird das einen Einfluss darauf haben? Ich will jetzt keine Bekenntnisse von euch.
Du meinst das soziale Geschlecht oder jetzt wieder zurückgehen? Nee,
zurück zum
öffentlichen Sex
in Privacy, privat zurückgezogen. Hab irgendwann mal gelesen, dass es wohl auch für die meisten Menschen, gut, das Aquarium wird keine Relevanz haben, aber ob der Hund oder die Katze im Zimmer hat, wird eine Relevanz dafür haben, ob man Sex hat oder nicht. Oder würde den dann raus...
Also ich finde die Vorstellung komisch, tatsächlich mit einem Haustier im Zimmer Sex zu haben. Also als ich früher zu Hause gewohnt habe und wir eine Katze hatten, dann, naja, nee.
Also wählen würde man es wahrscheinlich nicht. Aber also ich glaube jetzt so krass stören würde es mich nicht. Finde ich tatsächlich lustig, dass das anscheinend ein Ding ist, dass die meisten Leute das so stört. Dazu jetzt Laienmeinung, weil dazu habe ich nicht viel gelesen, aber da würde ich wirklich fast sagen, dass das dann doch irgendwie eher ein antrainiertes Ding ist, oder? Dass es dich stört, wenn da ein Tier mit im Raum ist, weil...
Ich hätte persönlich einfach, also es geht mir nicht mal um das, dass es eine Katze in der Ecke schläft, aber ich finde irgendwie diese Vorstellung, dass während ich gerade Sex habe, irgendwas auf mein Bett springt, also irgendwas passiert, weißt du, das finde ich unangenehm.
Ja, du möchtest also quasi wissen, dass du nicht gestört wirst.
Ja. Also nicht die Integration von irgendwas, was da nicht hingehört, sozusagen. Also hoffentlich für die meisten Menschen.
Hängt sicherlich auch, wie exhibitionistisch der eine oder der andere ist. Was auch sehr ungewöhnlich ist, oder für den Hund, über den wir vorhin gesprochen haben, nicht der dir beim Sex zuguckt, sondern dass Menschen nicht wissen, wann die Ovulation stattfindet.
Also der Eisprung.
Das Gros der Tiere, mal mit Ausnahme von Bonobos und ein paar Walartigen oder Delfinen, kopuliert nicht, hat keinen Sex, wenn nicht die fruchtbaren Tage da sind. Ne? Also insofern ist das auch schon wieder so, dieses Sex als soziales Konstrukt, als Bindungsphänomen ist auch wiederum was sehr Menschenspezifisches.
Sex zum Spaß.
Ja, genau. Die Idee dahinter ist quasi, warum sollten wir Menschen nicht wissen, wann die fruchtbare Phase der Frau ist? Der einzige Zweck ist, dass wir immer Sex haben, unabhängig davon, ob man fruchtbar ist oder nicht. Und das hat ja an sich erstmal, wenn man drüber nachdenken, keinen Fortpflanzungsvorteil, wenn man jetzt so straightforward denken würde, warum sollten wir immer Sex haben? Sex ist extrem energieaufwendig, so als, sagen wir mal, als Höhlenmensch oder so. Wenn du dir vorstellst, du machst irgendwie so einen 10-Minuten-Workout, du verbrennst ungefähr ein paar hundert Kalorien für nichts. Warum das? Das heißt, es muss irgendwie einen Sinn haben, warum wir diese Ovulation nicht bemerken können oder die meisten Leute nicht bemerken können, sagen wir so. Genau, und dann, da gibt es verschiedene Hypothesen, die sozusagen einen Erklärungsansatz bieten, warum dieses energieaufwendige Ding, Sex zum Spaß, warum sich das bei uns Menschen gehalten hat.
Oder halt entwickelt.
Genau, oder erst eingeführt ist, ne? Oder eingeführt wurde. Warum wir nicht in der Zeit lieber ein paar Bären sammeln oder Mammuts jagen. Ja.
Exakt.
Ja.
Wo wir dann wieder bei dem werden, was ich vorhin schon gesagt habe, zum einen und dann natürlich auch, was Olli gerade meinte, die ganze Pair-Bonding-Sache, also dass Sex in diesem Fall nicht nur ein Fortpflanzungsmittel ist, sondern auch ein Mittel, sich aneinander zu binden, emotional sozusagen.
Was aber einen so krassen Selektionsvorteil haben muss, um diesen Energieaufwand auszugleichen. Den dieser Sex zum Spaß ist, also.
Genau, und da wären wir dann bei
der Daddy-at-Home-Hypothesis.
Genau, erklär doch mal, was das ist, Lenin.
Papa ist zu Hause.
Die Idee ist, bei der Daddy-at-Home-Hypothesis geht man von einem monogamen Gesellschaft aus oder monogamen Tierart, wie Menschen zum Beispiel, Wir haben Nachkommen, die sind aufwandsintensiv. Und um diesen Aufwand als Mutter jetzt mit unserem Partner zu teilen, ist eine stabile Sozialbeziehung anscheinend so ausschlaggebend, dass der Vater eher zu Hause bleibt und sich oder eher sich mit um die Kinder kümmert, anstatt irgendwie woanders hinzugehen und mit anderen Frauen Sex zu haben und sich da fortzupflanzen, weil das ist auch dieses Battle of the Sexes so ein bisschen. Fortpflanzung ist für Frauen extrem aufwandsintensiv und sehr, sehr, kostet sehr viel. Sozusagen Schwangerschaft, Brutpflege, sozusagen im allgemeinen Tierkontext, also Stillen zum Beispiel. Und Kinder sind ja auch extrem hilflos, das heißt, du brauchst total viel Energie, musst du da reinstecken. Und Männer haben das ja alles nicht, das ist also das, die Nachkommen kommen sozusagen von alleine ein bisschen. Das heißt, sie könnten im selben Zeitraum, wie eine Frau braucht, um ein Kind zu gebären und sich um das zu kümmern und zu gewährleisten, dass es irgendwie am Leben bleibt später auch, könnte der halt unheimlich viele Kinder zeugen. Und das heißt, es muss irgendein, aber der will natürlich trotzdem irgendwie gewährleisten, dass die Kinder, die er zeugt, auch irgendwann mal überleben, weil wenn er nur von Person zu Person geht und alle Kinder direkt danach sterben, bringt es dem ja auch nichts, weil dann hat er ja quasi auch einen Fortpflanzungserfolg von null, obwohl er viele Leute geschwängert hat, in Anführungszeichen.
Ja.
Das heißt, dieses ist sozusagen dieser Ausgleich, soziale Bindung führt dazu, dass dann dieses Pair-Bonding existiert und
genau. Und sich eine quasi ein monogamer Lebensstil entwickelt hat, dann bei so extremem Aufwand. Was ich da aber jetzt tatsächlich auch zu gelesen habe, ist, dass in letzter Zeit es immer mehr Hinweise dazu gibt, wenn man sich auch frühere Menscharten und sowas anguckt, frühere Homini, dass anscheinend nicht, also dass erst die Monogamie kam und dann quasi die vaterliche Einbringung erst. Also dass sich nicht der Vater angefangen hat einzubringen und dann ist dann irgendwann eine monogame Gesellschaft, also quasi ein monogamer Lebensstil oder eine monogame Spezies oder was auch immer man das nennen mag, entstanden, sondern quasi andersrum. Und da fragt man sich natürlich, okay, wie hat sich diese Monogamie entwickelt? So, was hat das für den, weil eigentlich ist es ja für den Vater sinnvoller zu sagen, okay, ciao.
Ich habe eine Frage kurz dazu. Mhm. Ist mit Einbringung des Vaters auch gemeint Versorgung?
Mhm.
Aber dann ist sozusagen eine Monogamie entstanden, ohne dass der Partner dem Kind Essen gegeben hat, wenn es Hunger hatte? Also wenn sozusagen, wenn sie was gejagt, also ich meine so Versorgung in dem Sinne.
Es hat sich quasi erst entwickelt, dass ein Paar zusammen quasi mehrere Kinder gezeugt hat. Und dann hat sich erst entwickelt, und das steht auch nicht fest, das ist jetzt kein Fakt, sondern es zeigen mittlerweile mehr Zeichen dorthin, dass es sich erst entwickelt hat, dass ein Paar zusammen quasi lebt und Kinder zeugt und der Vater sich dann später erst angefangen hat, quasi, dass sich das dann später entwickelt hat, dass der Vater sich auch tatsächlich einbringt also dass Parental Care danach kam.
Ja, wir müssen mal, wenn man das hört, dann klingt das halt so ein bisschen, ich glaube, für jemanden, der nicht in der Biologie ist, ein bisschen schwierig. Zum einen, wenn ihr hier über was die Väter machen und wollen, sprechen wir ja über evolutionäre Sachen, ne? Also evolutionär gesehen wollen alle Lebewesen Nachkommen haben. Das ist quasi ein inerter, also im Lebewesen vorhandener Drive. Das ist bei Menschen, gibt es natürlich Fälle, wo Leute keine Kinder haben wollen. Das müssen wir mal voneinander trennen, ne? Also wovon Leonie erst gesprochen hat, da ist immer der evolutionäre Drang dazu, sich fortzupflanzen und dafür zu sorgen, dass die eigenen Nachkommen dann noch mehr Nachkommen produzieren und etc., die Gene weitergeben. Und das, was Cosi da drauf geantwortet hat, ist ja nicht ungewöhnlich, dass wir so monogame Paarbindungen haben im Tierreich. Ne? Gibt es sogar bei Vögeln ganz viel, gibt es aber auch durchaus bei eine Reihe von anderen Tieren, unter anderem bei Gibbons, ne? Also so kleine Menschenaffen. Da sind das aber Tiere, die meistens territorial sind, die ein Territorium zusammen haben. Was das Besondere beim Menschen ist, diese Monogamie, potenzielle Monogamie, wir wissen ja nicht wirklich genau, wie Vormenschen oder selbst Menschen, die vor historischen Zeiten lebten, ob die wirklich in richtigen monogamen Verhältnissen gelebt haben oder in quasi Gruppe, hippieartig, alle kümmern sich um die Kinder. Da ist meines Wissens noch nicht wirklich ein Beweis da. Es gibt, glaube ich, ganz gute Indizien dafür, dass das so war. Da kann man sicherlich erforschen, was ist Henne-Ei, was kam zuerst, was folgte da drauf. Aber dieses Investment in die Kinder bei Menschen ist halt so unheimlich groß, weil die Entwicklungszeit von Kindern so unheimlich lang ist. Ist viel länger als selbst bei unseren nächsten Verwandten. Ne? Bei Schimpansen, 3- bis 4-jähriger Schimpanse ist im Prinzip voll selbstständig. Das kann man von den meisten Kindern, glaube ich, nicht sagen.
Nee. Aber also klar, du hast recht, das ganze Monogamie-Ding ist nicht bewiesen und es gibt ganz viele verschiedene Hypothesen darüber, ob Menschen in Anführungsstrichen von Natur aus monogam sind oder ob sich das kulturell entwickelt hat und wenn es, welche Anteile da sind und wie sich das entwickelt hat, bla bla, da gibt es ganz viele Hypothesen zu. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass Menschen in den meisten Fällen monogam leben und sich fragt, wie sich das theoretisch entwickelt haben könnte, evolutionär, dann kommt man halt irgendwann an den Punkt, wo man natürlich vergleicht, okay, was kam zuerst? Und da kam ich dann auf die Paper, die das beschrieben haben, was ich jetzt gerade meinte mit Parental Care und so weiter. Aber da muss man sich dann halt natürlich fragen, okay, warum hat sich das dann überhaupt entwickelt? Also wie entwickelt sich dann Monogamie evolutionär überhaupt? Also was war der evolutionäre Druck auf die Väter sozusagen? Und da gab es dann die Theorie, dass das natürlich viel zu tun haben könnte mit Female Scarceness. Also dass es quasi, wenn es nicht so viele Weibchen gibt zur Verfügung, dass es dann sich mehr lohnt für ein Männchen, mit einem Weibchen zusammen zu bleiben und dieses Weibchen dann quasi auch fest zu haben und mit diesem Weibchen mehrere Kinder zu zeugen, als quasi immer wieder sich auf die Suche nach einem neuen zu machen.
Und dann spielt ja soziale Bindung schon mit rein, weil sonst sollte es ja eigentlich keinen Unterschied machen. Oder obwohl der Aufwand, der doch Werbungsaufwand ist natürlich auch hoch.
Ja.
Ja.
Naja, es gibt ja die Hypothese, dass Menschen im eigentlichen Sinne gar nicht so richtig monogam sind, sondern eher so seriell monogam.
Ja.
Es gibt ja Tierarten, die quasi von denen bekannt ist, dass sie wirklich ein Leben lang zusammen sind, bis der eine verstirbt und selbst manchmal sogar darüber hinaus. Und dass bei Menschen das quasi einen Zeitraum gibt, der wird dann häufig angegeben, dass der so im Bereich von 6, 7 Jahren liegt, wo fast wohl ein bisschen was damit zu tun hat, dass dann die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Wobei das natürlich keinen Sinn ergibt, wenn danach schon wieder das nächste Kind in der Reihe steht. Ne?
Haben Sie damit versucht, den 7-Year-Itch zu erklären?
Ja, ich glaube, das sind natürlich solche Vermutungen, die dann auch immer sich gut verkaufen lassen. Ne? Also ja, mag sein.
Aber ganz viele Studien, die es dazu gibt, um zu gucken, okay, sind wir monogam und wenn ja, wie monogam sind wir? Da gibt's auch, habe ich gelesen, dass quasi, also wenn man das interkulturell vergleicht weltweit, kommen monogame Beziehungen eigentlich überall vor, aber Sex außerhalb dieser monogamen Bindungen halt auch.
Ja.
Das heißt, es ist dann, wie beschreibt man das? Das ist zwar dann dieses Pärchen, die zusammen irgendwie hauptsächlich sind, aber bisschen fremdgelunzt wird trotzdem.
Ja, das ist dann wiederum diese Many-Fathers-Hypothese, ne? Dass für Frauen das sich ja in der Theorie, also für Männer sowieso, ne? Du kannst natürlich, wenn du fremd gehst, quasi Kuckuckskinder jemandem unterschiebst, dann bist du genetisch, evolutionär, schließt du dem ganzen Schnippchen, ne? Dieser große Investment, den man normalerweise als menschlicher Vater auch mit aufzubringen hat, fällt damit weg. Für die Weibchen ist da möglicherweise was dahinter, das ist quasi so ein, man sucht sich den perfekten Vater, den sozialen Vater, der sich um die Kinder kümmert, aber für den genetischen Vater, den kann man ja einen anderen aussuchen.
Ah, oh, dazu habe ich was ganz Interessantes gelesen und dazu kommen nämlich dann eigentlich auch
zu. Sie hätte das sehen müssen. Sie hat die Hand gehoben, den Finger, so wie hey Lehrer, 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 ich weiß was.
Ich entschuldige mich für meinen Enthusiasmus, aber dazu habe ich nämlich tatsächlich was total Cooles gelesen, wo wir dann auch einen fließenden Übergang quasi schon zum nächsten Thema hätten, nämlich der weibliche Orgasmus. Ich liebe das Thema.
Wollen wir das nicht für die Folge 2 aufsparen?
Und zwar, nee, das muss jetzt raus.
Das ist Edging.
Das muss jetzt raus.
Wir reden über alle 2 Minuten kurz über den Orgasmus, aber reden nicht wirklich drüber.
Genau.
Bis es dann kommt.
Damit die Spannung bleibt.
Cliffhanger.
Okay, und zwar der weibliche Orgasmus. Da gibt es viele Studien zu, die gucken wollen, warum es den überhaupt gibt. Weil, wenn man jetzt so ganz plakativ drüber nachdenkt, hat der evolutionär ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Weil der männliche Orgasmus ist ja wichtig, weil da kommt dann das Sperma raus und die Spermien und das ist ja wichtig für Fortpflanzung. Aber der weibliche Orgasmus ist ja theoretisch total überflüssig. Spoiler, ist er nicht. Aber da gibt es ganz viele Studien dazu, ob der weibliche Orgasmus einfach ein Byproduct ist, also quasi das...
Ein Nebeneffekt.
Genau, ein Nebeneffekt, dass menschliche Männchen und Weibchen sich ja trotzdem genetisch sehr ähneln und dass quasi der weibliche Orgasmus einfach da ist, weil er in Menschen halt da ist, aber bei Frauen jetzt nicht unbedingt was bringt, aber noch da ist, weil er halt bei Männern wichtig ist. Die Theorie gibt es zum Beispiel, aber man hat jetzt untersucht bei weiblichen Orgasmen tatsächlich, ob die vielleicht Schwangerschaft begünstigen können. Und das tun sie durch verschiedene Faktoren, nämlich zum Beispiel, dass sie durch die Kontraktion von den Muskeln sowohl im Vaginalkanal als auch im Uterus und so weiter nicht nur dafür sorgt, dass die Spermien zum Ei gebracht werden, sondern tatsächlich auch so richtig in die richtige Richtung geleitet werden. Und ja, da gibt es ganz viele
nach coole... links oder nach rechts?
Ja, sozusagen. Aber da gibt es richtig coole Studien zu und
diese Aussage, dass der weibliche Orgasmus keinen Sinn ergibt, das könnten wir ja auch nochmal kurz hinterfragen.
Ja, ja, aber wegen genetisch Aussuchen irgendwie. Da gibt es nämlich Studien zu, die bewiesen haben, weil es dann natürlich die Theorie gibt, okay, der weibliche Orgasmus ist jetzt irgendwie, um einen guten Partner zu finden, quasi der Partner, mit dem du mehr kommst, das ist dann quasi auch der bessere Partner und irgendwie der investiert mehr, weil er mehr Zeit investiert, um dich zum Kommen zu bringen, investiert er dann demnach auch mehr Zeit in eure potenziellen Kinder. Das ist aber tatsächlich statistisch anscheinend nicht so. Aber statistisch gesehen passiert es dann ganz oft, dass Frauen sich einen Partner suchen, der viel in Kinder investiert und einfach einen guten Partner. Aber wenn sie fremdgehen, dann gehen Frauen statistisch gesehen mehr fremd in der Ovulationsphase und dann mit Leuten, die in also mit Männern, die in Anführungsstrichen genetisch besser sind, genetisch überlegen sind zu ihrem Langzeitpartner. Das heißt, es ist quasi mehr ein, okay, ich habe jetzt hier einen Langzeitpartner und der kümmert sich mit mir um meine Kinder und suche mir aber quasi dann für die Kinder bessere Gene. Außerhalb. Das fand ich total interessant.
Was ist denn ein genetisch besserer Vater?
Ja, da muss man natürlich jetzt sagen, dass das
blond, blauäugig.
Oh nein. Das hat Cosi alles schon selber. Das zu definieren ist natürlich total schwer. Was ist genetisch besser, was ist genetisch schlechter bei Menschen? Aber das wurde zum Beispiel festgemacht an der Eigenaussage über Attraktivität, also von der Frau, die dann mit den Männern geschlafen hat. Und dann auch an anderen Dingen, wie zum Beispiel genetische Symmetrie war auch mit drin. Und jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, das, was man auch festgemacht hat an Geruch mit dem besseren Immunsystem.
Ach so, die...
Der Age irgendwas komplex, wie heißt der denn?
HCM, ne?
HCM.
Das genau, das zu einem passende Immunsystem, sage ich mal so.
Also das komplementäre.
Das komplementäre Immunsystem, ja.
Das würde ich fast noch am eher unwahrscheinlichsten halten. Denn das ist sehr, sehr unbewusst. Ne? Also, dass man jemanden wählt, der immunkompatibel ist, also das Immunsystem gut passen würde. Das würde ich fast annehmen, dass es auch beim sozialen Vater häufig passt. Und das ist ja auch in relativ heterogenen Gesellschaften, wie in denen wir leben, gar nicht so sehr das riesige Problem.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein Faktor ist, der dann tatsächlich da auch angeschlagen hat. Es war bloß ein Faktor, der mit reingezählt hat in die Evaluierung von genetischer Überlegenheit.
Wahrscheinlich gibt es dann halt einen kumulativen Score, der aus all den Sachen errechnet wird, ist die Frage. Aber können wir mal ganz kurz zum HCM? Können wir kurz einen Exkurs machen zum HCM?
Ja, natürlich können wir einen Exkurs machen zum HCM.
Okay. Wisst ihr, was voll exciting ist? Ich habe letztens eine Studie gelesen. Das hat mich richtig überrascht auf jeden Fall. Das war, also der HCM-Komplex müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben alle ein Immunsystem und wir haben aber nicht das ist nicht immer vollständig gut ausgebildet auf allen Ebenen, sage ich jetzt mal. Das ist genetisch. Wie soll ich es besser erklären?
Ein paar Bits gewinnst du, ein paar Bits verlierst du.
Ja.
Ich würde ja sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wir sind in einem Wettrüsten mit Mikroorganismen. Und die haben eine deutlich um Faktoren schnellere Reproduktion und damit auch schnellere Evolution. Und da hat uns ein sehr komplexes Immunsystem geholfen, was so ein quasi so ein, naja, gutes Durchmischen, Puzzle ist, da sind möglichst unterschiedliche Komponenten von Relevanz. So, darauf wolltest du, glaube ich,
hinaus. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und das ist ganz interessant, weil wir können quasi unterbewusst, weil man das nicht aktiv riechen kann, aber wenn du so das Gefühl hast, jemand riecht gut, ist das, also zum Beispiel ein potenzieller Partner, ist das auf jeden Fall auch ein Faktor, der da mit reinspielt oder ein großer Faktor wahrscheinlich sogar, warum du jemanden attraktiv findest, weil er eben ein komplementäres, also dir das für deine Kinder das Set erweitern würde, was Immunabwehr angeht. Und es wurde festgestellt, dass Frauen, die Pille nehmen, unheimlich viel schlechter daran sind, das zu erkennen, als Frauen, die nicht die Pille nehmen. Das heißt, es gibt tatsächlich, und dieses Gutriechen hat nicht nur du riechst gut, sondern auch sexuelle Attraktivität, das spielt ganz viel mit rein. Und dann gab es ultra viele Fälle, dass die Leute, nachdem sie die Pille abgesetzt hatten, weil sie eigentlich ein Kind mit ihrem Partner kriegen wollten, dann ihren Partner nicht mehr attraktiv fanden.
Ja, habe ich auch gelesen.
Und deswegen ist es an sich ganz gut eigentlich, also du findest sozusagen, wenn du die Pille nimmst und wenn du die Pille nicht nimmst, einfach andere Leute attraktiv, was crazy ist. Sozusagen, wenn du die Pille nimmst, findest du eher, dass Leute gut riechen, die so ähnlich wie du riechen, und wenn du sie nicht nimmst, andersrum. Also die so ein ähnliches.
War das so weit darauf gehen?
Ja, okay.
Ich dachte, das wäre total random unter dem.
Ich dachte, das hatte irgendwas damit zu tun, wenn eine Schwangerschaft sozusagen fingiert wird ja in deinem Körper durch die Pille. Und dass du dich einfach wohler fühlst mit Leuten, die dir ähnlich sind, so familiäre, dass du sozusagen während dieser Schwangerschaft familiäre Kontakte suchst und während der Nicht-Schwangerschaft Paarungskontakte.
Okay. Klingt auf jeden Fall ziemlich plausibel.
Ja, und das fand ich aber ultra krass. Überlegt euch, mit wem ihr zusammen seid, Leute.
Setzt vielleicht mal kurz die Pille ab.
Ich habe aber die Pille abgesetzt bei der Partnerwahl.
Pille absetzen, kurz schnüffeln und dann.
Nicht die Brille, Olli.
Ach, aber du willst auch einen anderen Partner, wenn du die Brille absetzt.
Stimmt. Charakterlich gute Leute.
Mit einer schönen Stimme.
Mit einer Podcast-Stimme, ne?
Ja, genau.
Danke, dass alle unsere PartnerInnen die Brillen abgesetzt haben, als sie uns gefunden haben. Love you.
Genau.
Exkurs zu Ende. Zurück zu den weiblichen Orgasmen.
Ja.
Genau. Wolltest du uns doch bestimmt über ein Tier erzählen, wo der weibliche Orgasmus eine ganz besondere Bedeutung hat.
Meinst du die Hasen jetzt?
Kaninchen, aber
Kaninchen.
Ja,
Entschuldigung.
Ich glaube, Hasen ist genauso, ist auch induziert.
Ja, mach du, Kursi.
Nee, das ist schon in Ordnung. Ich wollte bloß zeigen, dass ich auch weiß, worum es geht.
Kaninchen-Fakt. Ja, da haben wir uns nämlich richtig gefreut, weil das ist jetzt unser erster Kaninchen-Fakt, passend zum Podcast-Namen. Und da werden wir uns auf jeden Fall auch noch einen nicen Buzzer demnächst holen. Und jedes Mal, wenn wir aus Versehen Kaninchen-Fakt anbringen. So ein Level-Up-Sound.
Ja.
Okay. Nämlich bei Kaninchen und wahrscheinlich auch Hasen ist der Orgasmus, der weibliche Orgasmus, der Auslöser der Ovulation. Das heißt, es ist keine zyklusabhängige Ovulation, sondern eine orgasmusabhängige. Also bei denen ist auch die Klitoris im Geburtskanal sozusagen drin. Und die Theorie ist dann, wie je näher diese Klitoris am Penetrationsort, sagen wir mal, sitzt, desto mehr ist dieser Orgasmus für die Ovulation verantwortlich. Und zum Beispiel bei Menschen, bei uns sitzt ja die Klitoris ein bisschen, also außerhalb schon des Geburtskanals, aber doch relativ nah dran. Während hingegen, glaube ich, bei Bonobos oder Schimpansen?
Bonobos,
die Klitoris schon viel weiter weggerückt ist, im Gegensatz zu uns. Deswegen würde das ganz gut passen, dass wir trotzdem noch einen Fortpflanzungsvorteil haben vom Orgasmus, wie du es gesagt hast. Aber dass der nicht mehr so krass gekoppelt ist, wie jetzt bei den Kaninchen, die wirklich durchs Kommen, kommt auch das Ei.
Die kommen durchs Kommen.
Das Ei kommt durchs Kommen.
Es gab da tatsächlich auch eine Studie zu, die ich ganz lustig fand, um zu gucken, ob der weibliche Orgasmus vielleicht wirklich einfach nur ein Nebenprodukt ist. Und das haben sie gemacht, indem sie nämlich Geschwister, ein weibliches Geschwisterkind und ein männliches Geschwisterkind genommen haben und das dann quasi verglichen haben, wie leicht es denen fällt, zu kommen, um quasi zu vergleichen, so ja, okay, wenn es nur ein Nebenprodukt wäre, dann müsste quasi das Genmaterial ja ähnlich sein und dementsprechend müsste dann auch die Variation, wie leicht es ihnen fällt, zu kommen, ähnlich sein. Das war die Logik dahinter. Und dann haben sie quasi Geschwisterpaare verglichen. Das fand ich eine ganz wilde Studie. Und da haben sie halt festgestellt, dass auch bei Zwillingen und so weiter, dass es nicht vergleichbar war, wie leicht sie zum Orgasmus kamen.
Eineiige, zweieiige Zwillinge.
Sie haben normale Geschwisterpaare und Zwillinge getestet,
glaube ich.
Ach so,
wenn
du aber
bei eineiigen Zwillingen, die ja gleiches Geschlecht hast, Unterschiede sehen, wie leicht sie zum Orgasmus kommen, dann würdest du ja schon sehen, dass da mehr als genetische Varianz drin ist. Darum habe ich das gefragt. Mir ist schon klar, dass es keine eineiigen, zwei geschlechtlichen Zwillinge gibt. Ne? Also das ist klar. Aber wobei, geile Studie. Ich möchte mal wissen, wie sie dafür ein Ethikvotum gekriegt haben. Also, das ist.
Ich habe die auch gelesen und es war irgendwie, ich konnte nicht genau sagen, was ich daran off-putting fand, aber irgendwie fand ich sie trotzdem strange.
Ich glaube, es gibt so ein leichtes Inzestgefühl, wenn man sich vorstellt, dass dann so zwei Geschwister in so Nachbarzimmern beide masturbieren. Und dann hat man so ein bisschen, feels weird.
Und kleiner Tipp an alle, die gerade zuhören, wenn ihr mal richtig lachen wollt, dann lest euch einfach besonders alte Studien zum weiblichen Orgasmus durch, weil die werden natürlich hauptsächlich von Männern durchgeführt und selten war ich so amüsiert, weil diese Männer sich alle sehr stark geoutet haben, wie schlecht sie im Bett sind, weil es ganz viel darum ging, so, ach, der weibliche Orgasmus ist viel zu kompliziert, um irgendwie einen evolutionären Vorteil zu bringen, weil das ist so schwer und die Frauen kommen ja irgendwie alle nicht. Und es ist schon self-report.
Studien aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Es ist schon wirklich sehr lustig, wie über den weiblichen Orgasmus als völlig überflüssig gesprochen wird und man davon ausgeht, dass es den entweder nicht gibt und wenn, dass er überhaupt keinen Sinn ergibt, einfach bloß, weil sie nicht in der Lage sind, ihn hervorzurufen.
Aber ich finde es alleine richtig faszinierend, weil ich weiß noch, als ich so klein war oder so, als man gerade so angefangen hat, über Sex zu lesen oder es ist tatsächlich immer noch die von Jungs oder auch Männer, also so, wenn man so 16, 17 ist und gerade das erste Mal, alle haben mal halt erstmal Sex gehabt und man redet so unter Freunden miteinander, gab es tatsächlich Typen, die, obwohl wir alle sexuell aufgeklärt wurden, Dinge gefragt haben wie, gibt's die Klitoris oder können Frauen denn auch kommen? Und das war alles so voll und nicht so was wie, was ist der Unterschied zwischen Squirten und kommen oder sowas, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt halt schon mal ein bisschen eine spezialisiertere Frage. Du denkst, dass der weibliche Orgasmus schon mal existiert, aber dass dieser Mythos-Effekt, ich denke, ich hoffe mal, das ist jetzt besser, aber das hat sich ja ultra lang gehalten, dass immer noch so dieses, der weibliche Orgasmus ist doch nur ein Mythos, das erzählen die uns alle. Ben Shapiro sagt das übrigens immer noch online.
Ja, was Ben Shapiro sagt, kann man sowieso in die Tonne kloppen.
Seine arme Frau.
Ja, aber ganz wirklich, hat er nicht irgendwann mal gesagt, dass deine Frau nicht feucht wird?
Ja, genau, nee, Frauen müssen nicht feucht werden beim Sex. Irgendwie sowas hat er gesagt.
Bitte. Biggest self-call.
Genau, er hat über WAP.
Ich finde, jedes Wort über Ben Shapiro ist ein Wort zu viel. Und viele unserer Zuhörer kennen ihn hoffentlich nicht.
Ja, das stimmt.
Aber
nee, er hatte nur gelästert über den Song von Cardi B, WAP. Und der meinte so, ja, wenn du feucht wirst, dann ist ja was falsch. Und er muss so eine sexuell übertragbare Krankheit haben, wenn du so wet bist. Und alle nur so, oh, poor Mrs. Shapiro.
Oh. Na, okay. Wollen wir das Lexikon nochmal aufschlagen? Also, ich weiß nicht, wie, ist das ein sehr gängiges Wort, squirten?
Also, ich habe tatsächlich schon mal länger drüber recherchiert.
Also, es ist die weibliche Ejakulation.
Ist es nicht. Es sind zwei verschiedene Sachen.
Ja.
Eine weibliche Ejakulation und Squirten sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe echt lange Paper gelesen, um darauf zu kommen, weil du halt echt schnell Pornos angezeigt bekommst und du willst ja eigentlich nur, I just want to read a scientific paper, okay? Und dann, also die weibliche Ejakulation ist quasi so ein bisschen, sieht eher aus wie so der Ausfluss um den Eisprung rum, also so ein bisschen creamy, also cremig, weiß, und es ist ein kleineres Volumen. Und Squirten ist quasi die, während der Erregung, soweit ich weiß, sammelt sich auch in diesen Gefäßen um den G-Punkt rum, werden die Lymphe da und die ganzen Lymphflüssigkeiten, der schwillt an und das geschieht auch durch die Lymphe und das ist quasi die gleichzeitige Ejakulation auch, also es ist auch ein Ausschmeißen dieser Lymphflüssigkeit im Endeffekt. Und das ist Squirten und das sind zwei verschiedene Mechanismen, aber beides, zum Beispiel, du kannst auch, musst nicht unbedingt kommen beim Squirten, aber eine Ejakulation ist, glaube ich, immer mit dem Orgasmus gleich. Ja, ich habe einige Paper drüber gelesen, es hat mich interessiert.
Wichtige Klarstellung: Squirting ist kein Urin.
Ja.
Und es beeindruckt mich, dass ich das immer noch sagen muss. Und dass ich das Leuten immer noch erklären muss, es ist keine Pisse. So.
Wunderschön. Das Wort Pisse musste hier in diesem Podcast.
Ja. Schnieposchranke.
Es gibt einen ziemlich coolen kulturellen Podcast dazu. Ich suche den nochmal raus. Und zwar ist das eine Literaturwissenschaftlerin, die sich mit chinesischer Literatur beschäftigt hat, wo es wohl früher das wohl ein Zeichen dafür war, wie gut der Mann im Bett war, wie leicht er seine Partnerin da zum Squirten gebracht hat. Suche ich mal raus.
Ich glaube, bestimmt daher kommt doch auch der Squirt King bei Männern, oder? Dass du einfach so denkst, boah, ich bin so ein geiler Stecher, ich habe es richtig geschafft. Ich glaube schon, dass das so ist.
Dabei hat das, glaube ich, auch sehr viel einfach mit Druck zu tun.
Ja.
Squirt King höre ich gerade zum ersten Mal. Egal.
King. King, nicht King.
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 Squirt King. King. Okay. Ach so, ja, eigentlich jetzt völlig unnütz, da noch drüber zu reden, weil wir schon so viel weiter sind, also so viel weiter down the rabbit hole. Aber ich wollte noch einmal auf das Kaninchen zurückkommen, weil das war zwar ganz richtig, was ihr gesagt habt, aber ich glaube auch, vielleicht sollte nochmal klargestellt werden, wo drin der ökonomische, also Energiebilanz-Vorteil davon ist, so eine induzierte Evolution zu haben. dass nicht der Eisprung stattfindet und dann ein Partner gefunden werden muss, sondern der Eisprung dann stattfindet, wenn der Geschlechtsakt vollzogen wurde. Es ist, spart natürlich Energie für das Weibchen, ne? Du verschwendest keine wertvollen Eizellen, wenn du nur ovulierst, wenn es auch schon zur Kopulation gekommen ist. Und das haben wir ja vorhin schon gesagt, aber hier kleines Feedback. Das absolute krasse Gegenteil ist halt die menschliche Situation. Wir haben eine Ovulation, ohne dass die Frau genau weiß, oder der weibliche Mensch weiß, wann die Ovulation stattgefunden hat, und noch viel weniger der männliche Partner. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umsonst ovuliert wurde, deutlich viel größer. Eigentlich müsste man jetzt noch diese Studie bringen, die auch immer Klaus bringt und ich bestimmt auch schon tausendmal erzählt habe, mit die eigentlich dem quasi wieder so ein bisschen widerspricht. Wisst ihr, welche Studie ich meine?
Nein, sag mal kurz, reiß mal an.
Ja gut, dann kann ich es auch erklären, glaube ich. Das ist so eine Studie, die, wo es darum ging, sind Frauen attraktiver während ihres Eisprungs?
Ah, okay.
Und ihr wisst die Studie.
Ja.
Wer will es denn dem geneigten Zuhörern mal kurz noch erzählen, was da gemacht wurde und warum das eigentlich so super clever war, wie sie das gemacht haben?
Also ich weiß nicht mehr, wie genau die Studie aufgebaut war, aber ich weiß nur, dass das Ergebnis.
Die Studie war so aufgebaut. Wie kriegst du sowas raus? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass jetzt, wenn du da so eine Studie machen möchtest, wie schnell kommen Geschwisterpärchen, dass du da ethisch für der Ethikkommission sicherlich ein bisschen paar Nachfragen bekommst. Wenn du aber, kann jetzt leider die Studie nicht zitieren, wir können mal gucken, ob wir sie finden und dann auch noch anhängen an den Podcast. Da haben Wissenschaftler, ich glaube in den USA war das, sich überlegt gehabt, wie kann man denn messen, wie attraktiv Männer eine Frau finden. Und dann sind sie höchstwahrscheinlich, weil sie in der Mittagspause immer in Striptease-Laden gegangen sind, darauf gekommen, Striptease-Laden ist ja was Perfektes, ne? Die Attraktivität wird durch Geld vermittelt und das kann man sehr gut erfassen. Die haben also mit den Striptease-Tänzerinnen gesprochen und haben gesagt, könnt ihr mal protokollieren, wie viel Tipps ihr kriegt oder wie viel Geld da in den Ring geworfen wurde, und das korrelieren mit eurem Zyklus, also ein Zyklusmonitoring und quasi dem Abgleichen. Und damit hat man sehr gutes Feedback. Die Frau ist ja immer die gleiche und ist die Attraktivität jetzt unterschiedlich in der Phase des Zyklus. Ging natürlich nur mit Frauen, die nicht auf Kontrazeptiva waren, also auf hormoneller Regulation. Und dabei kam heraus, dass Frauen für attraktiver gehalten werden. Das ist natürlich auch unbewusst und insofern weiß der Mann es dadurch bewusst immer noch nicht, aber offensichtlich wirken Frauen attraktiver.
Ja, also das kann ja auch zusammenhängen mit, also man sagt ja immer, Selbstbewusstsein ist attraktiv, und ich weiß auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, und auch die Biologie sagt es mir auch, dass man sich selber einfach ein bisschen cooler fühlt, wenn man gerade seinen Eisprung hat. Zum Beispiel, also da ist ja auch unser einziger Testosteron-Spike, den wir als Frauen haben. Nein, natürlich nicht der einzige. Aber der Testosteron spiked ja steigt an, das Level, und Östrogen auch. Und dann hat man so einen verschiedenen schönen Hormoncocktail. Und man ist, also statistisch gesehen, haben Frauen auch mehr Lust auf Sex, so um ihren Eisprung rum. Und ich denke, dass sowas sich ja auch übersetzt in, wie du dich verhältst, wie du dich bewegst, wie du redest, vor allem als Tänzerin jetzt in einem Stripclub, keine Ahnung, wie extrovertiert bist du an dem Abend, wie sexy möchtest du dich bewegen, was auch immer. Hm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es unheimlich schwierig ist, das voneinander zu trennen, weil sich ja alles gegenseitig beeinflusst.
Ja, und es beeinflusst sogar das, wie kleidest du dich. Es gibt, ja, glaube ich, nur so eine Studie, wo sie bei Mädels mal geguckt haben, wie kurz ist der Rock in Korrelation zur, wie nah sind sie an ihrem Eisprung. Und da ist die Kürze des Rockes proportional oder positiv korreliert mit der Nähe zum Eisprung.
Haben Sie das Wetter rausgenommen als Faktor?
Ich hoffe.
Das ist eine bereinigte Studie zum Wetter.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, aber wobei, wart ihr schon mal in Großbritannien?
Oh mein Gott, ich habe letztens, so ein TikTok gesehen von so Manchester Girlies und hatten die kurze Röcke an, bevor die feiern gehen.
In Großbritannien ist es bei jungen Frauen üblich, egal wie kalt das ist, die kürzesten Röcke zu tragen, die man kann. Und dann nimmt man lieber Painkiller, damit man einen kurzen Rock tragen kann, als dass man sich was Wärmes anzieht.
Um Cardi B zu zitieren nochmal. 'Cause a hoe never gets cold.
Dazu habe ich eine Studie gelesen. Zu a hoe never gets cold. Darf ich? Okay.
Ja, so viel zu nischige Studien finden.
Also es ging in dem Fall nicht direkt um Sex. Es war eine Sozialwissenschaftsstudie um die Objektifizierung der Frau. Und da, die hatten angefangen mit einer Studie, die ist schon ein bisschen länger her. Da ging es darum, dass Frauen, wenn sie sich sexy anziehen und sich selbst in diesem Vorgang das sexy anziehen und fertig machen und so, sich in einem gewissen Sinne selber objektifizieren, also ein bisschen andere Beziehung zu sich selber aufbauen in dem Zugang und dann dadurch, dass sie sich von ihrem Ich ein bisschen entfernen, tatsächlich ihre Fähigkeit zu frieren geringer war in diesem Zustand. Das heißt, sie haben viel später angefangen zu frieren, wenn sie in diesem Zustand waren, als wenn sie einfach sich normal angezogen hätten und aus dem Haus gegangen wären. Und das geht so weit, dass auch das Schmerzempfinden stark reduziert wird von Frauen, wenn sie sich selbst, also gab es da ein paar Measurements, die habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber wie du sozusagen sehen kannst, ist, wie sehr objektifiziert sich eine Frau oder wie sehr lebt sie in sich selber in ihr, als Subjekt. Bisschen philosophisch angehaucht hier. Also wie sehr stellt sie ihre Sexualität und die Bestätigung von Männern in den Vordergrund von sich selber und überlegt sich eher, oh, wie sieht mich gerade die Welt und nicht, wie fühle ich mich gerade in dieser Welt? Sozusagen das, als das, wenn das die zwei Faktoren sind, du siehst dich als Objekt oder als Subjekt. Und das Schmerzempfinden war stark reduziert in der Gruppe, die sich selber sexualisiert und objektifiziert. Und es geht so weit, dass auch Gerichtsurteile in den USA davon abhängig sind, wie so sozusagen deren Schmerzempfinden oder wie schlecht geht es dieser Person, wird beeinflusst dadurch, wie stark sie das Opfer oder die Täterin, den Täter objektifizieren. Also sie denken, diese Person hat weniger Schmerz erfahren, weil ich sie objektifiziere. Und das war, also die Person hat selber auch wirklich weniger Schmerz erfahren. Also diese Vorstellung ist absurd einfach, aber es stimmt. Also die Studien haben das ziemlich klar gezeigt. Es waren irgendwie drei zusammenhängende Studien, dass Selbstobjektifizierung, ich glaube, das ist halt wie Dissociation im Endeffekt, dass du dich mit dissoziierst mit dem, was dir passiert und dich psychisch im gewissen Sinne abspaltest und das, ja, so Objektifizierung der Frau psychologisch ultra spannend auf jeden Fall.
Bild.
Und Selbstobjektifizierung auch.
Würde ich gerne mal wissen, wie genau die diese Tests durchgeführt haben, aber vielleicht findest du die Studie nochmal oder die Studien.
Ja, ich habe die sogar auf meinem Handy, kann ich dir später
mal schicken. Können wir die dann nochmal in den Anhang tun?
Ist ja auch nicht biologisch, ist ja sozialwissenschaftlich, aber es ist spannend auf jeden Fall.
Das ist ja nicht nur Biologie, ist interessant.
Das überlappt ja
vielleicht
alles.
Das Dissen von Großbritannien und nochmal einen kleinen Tick zurückgestellt, weil da spielen natürlich auch noch andere Faktoren rein. Ne? Wenn man dauerhaft sich weniger warm anzieht, dann erhöht sich die Menge des braunen Fettgewebes, was dann ermöglicht, zitterfrei Wärme zu produzieren und deshalb man einem auch objektiv weniger kalt ist. Das ist aber keine kurzfristige Sache. Man steht nicht vorm Spiegel und zieht sich einen kurzen Rock oder eine kurze Hose an und friert dann nicht mehr weniger, weil mehr braunes Fettgewebe. Aber wenn du dauerhaft, also ich habe das damals bei meinen isländischen Kommilitonen immer bewundernswert gefunden, sobald die Temperaturen zweistellig waren, sind die im T-Shirt rumgelaufen. Und das ist einfach, wenn du quasi dauerhaft dich weniger stark anziehst, frierst du auch weniger.
Ja, Gewöhnung an Kälte, aber ich bezweifle jetzt auch ganz stark, dass Lenin mit dieser Studie sagen wollte, dass die meisten Frauen in Großbritannien sich selber hardcore objektifizieren.
Nein.
Das mit dem braunen Fettgewebe ist eigentlich ganz cool. Braunes Fettgewebe ist übrigens das, was Babys mehr haben. Das ist das praktische Fettgewebe und das gesündere, ne?
Gesünderes Fettgewebe ist so ein bisschen dahingestellt. Also grundsätzlich ist Fettgewebe nicht ungesund, nur ein Übermaß an Fettgewebe und insbesondere viszeralem Fettgewebe ist ein Problem, aber das ist jetzt schon wieder eine ganz andere Box of Worms.
Nee, ich wollte das nur, weil du es gerade mit dem braunen Fettgewebe gesagt hast, aber ich glaube, kann das nicht auch dazu, ein bisschen Themenschwung, dazu ist es der Grund, warum jetzt zum Beispiel die Inuit, die haben ja einen größeren durchschnittlichen BMI als Personengruppe oder als Population als jetzt wir. Und auch die haben auch gemerkt, dass dieser gesunde Bereich des BMIs bei denen erhöht ist. Während zum Beispiel bei Südostasiaten ist der ja ein bisschen verniedrigt. Also der gesunde BMI ist niedriger, die Range, als bei uns. Denkst du, das hängt damit zusammen, dass sozusagen die Veranlagung, braunes Fettgewebe aufzubauen, bei denen dann hoch ist? Also einfach nur als Hypothese?
Ich wüsste nicht, dass genetisch mehr braunes Fettgewebe aufbauen können. Das ist ja eine physiologische Reaktion.
Nehme ich nicht, also dass sie es einfach als Population tun. So.
Ich denke, der Punkt ist, erstmal müssen wir, glaube ich, BMI biologisch sehr kritisch sehen. Ne?
Ja, das wollte ist, ich auch das
ist,
sagen.
Weil gutes Beispiel ist, zu seinen Höchstzeiten, wo Arnold Schwarzenegger bis zu den Augenbrauen voll mit Testosteron war, also Anabolensteroiden, hatte der ein BMI von über 30, ne? Aber ein Fettquotienten, der war so geschwind gering, dass man sich kaum messen konnte, ne? Das, also BMI sagt ja nichts über Fettverteilung per se aus.
Das stimmt.
Sondern einfach nur, wie zum Verhältnis, wie viel du wiegst im Verhältnis zu deiner Größe.
Mhm.
Und das ist damit schon kein guter Maßstab. Aber die ganze Physiognomie von Inui ist durch Selektion höchstwahrscheinlich besser angepasst ans kältere Wetter. Also quasi ein bisschen verkürzte Gliedmaßen, ein bisschen kompakterer Körperbau, höchstwahrscheinlich auch ein bisschen mehr Muskelmasse und dann vielleicht auch eine veränderte Fettpolstereinlagerung. Ne? Subkutanes Fettgewebe, also das Fettgewebe, was einfach nur zur Isolation unserer Haut ist, das ist auch nicht ungünstig und auch nicht schädlich für irgendetwas. Mag der ein oder andere nicht hübsch finden, wobei das auch wiederum sehr kulturell abhängig ist, ne? Also dieser Wahn, heutzutage schlank als schön anzusehen, ist halt im Prinzip das Gegenteil von dem, was früher war, ein bisschen was auf den Rippen haben, schön. Mhm. Genauso wie es früher schön war, blass zu sein, weil das hieß ja, man muss nicht
rausgehen.
Im Schweiße seines Angesichts auf dem Feld schuften, ist das heute schön, braun zu sein, weil das heißt, man
hat Geld für Urlaub.
Hat das ganze Jahr auf Mallorca
gelebt. Wir sind übrigens alle richtig schön braun für unsere Verhältnisse.
Nee, das ist bei mir alles schon wieder weg.
Echt?
Ich meine, Sommersprossen und rote Haare waren ja früher auch wurden als total hässlich angesehen und heutzutage ist das ja ein Schönheitsideal. Also nach Schönheitsidealen zu rennen ist ja sowieso total Blödsinn. Aber BMI, als ich meine Knie-OP hatte, tatsächlich musste ich dann natürlich am Anfang meine ganzen Angaben machen, von wegen, wie alt bin ich, wie groß bin ich, wie viel wiege ich, pipapo. Und dann ging ein Alarm los auf diesem Computer, weil der anscheinend so programmiert ist, dass der ab einem bestimmten BMI Alarm schlägt bei Leuten, die sich für eine OP einchecken sozusagen. So nach dem Motto, dieser BMI ist sehr hoch oder sehr niedrig, das könnte Komplikationen für eine OP bedeuten. Was in meinem Fall totaler Schwachsinn war, weil mein BMI immer relativ niedrig ist und immer so ein bisschen an Untergewicht kratzt, obwohl ich überhaupt nicht untergewichtig bin, sondern einfach bloß sehr groß mit wenigen Muskeln. Und meinte auch der Pfleger tatsächlich zu mir, dass das totaler Schwachsinn ist und der dieses System eigentlich ganz gerne löschen würde von dem Computer. Aber das ist auch im Gesundheitswesen noch total weit verbreitet, den BMI irgendwie zu benutzen für Dinge, obwohl das eigentlich sehr, sehr kritisch ist, das System. Naja.
Es hat halt, so wie Olli auch meinte, es hat einfach total was mit Fettverteilung zu tun, welches gesund, welches ungesund ist.
Ja.
Ja.
Also es sagt.
Ich glaube, solange man sich einfach um diesen Normalbereich bewegt, kann man ziemlich safe sein, dass es ja gesund ist. Aber es ist krass, wie natürlich Ärzte das auch benutzen.
Ja. Stimmt schon. Also ich glaube, du kommst besser damit, mich einfach anzugucken und dich mit mir zu unterhalten, wenn du Arzt oder Ärztin bist, um zu erfahren, wie gesund mein Körper ist, anstatt meine Größe und mein Gewicht in eine Formel einzusetzen und dann zu sagen, ja nee.
Ja, vor allem bei dir sieht man ja auch nirgendwo die Rippen oder so. Man denkt ja nicht so, das sieht einfach gut aus. So.
Oh, dankeschön.
Soll ich rausgehen?
Dann lass uns mal alleine, Olli.
Konrad, wir müssen raus.
Ey, wenn, dann will ich mit Cosi nur geschwisterlich in getrennten Nachbarzimmern masturbieren.
Yay!
Der Theod-Podcast.
Deswegen sind wir genetisch leider nicht nah genug aneinander dran, damit das für die Studie relevant ist.
Gut, dass wir auch darüber gesprochen
das
haben.
Das entscheidet Konrad, ob er das drin lässt oder nicht. Was ich tatsächlich, wo wir gerade bei Geschwistern sind, was ich tatsächlich auch gelesen habe, was ich ganz interessant fand, da sind wir dann auch wieder noch mal ganz kurz beim Thema Monogamie. Und zwar, dass es anscheinend die Theorie gibt, auch zu Cooperative Breeding und so weiter. Also das, Cooperative Breeding, wie nennt man das auf Deutsch am besten?
Gemeinschaftliches Aufziehen.
Genau, gemeinschaftliches Aufziehen, was dann aber quasi nicht nur den Partner oder die Partnerin mit reinzieht in das Aufziehen der Kinder, sondern auch ältere Geschwister. Weil natürlich, wenn man jetzt als Frau zum Beispiel mehrere Kinder hat, die alle verschieden alt sind, dementsprechend verschiedene Needs haben und irgendwie verschiedene Sachen brauchen und auch alle verschiedene Arten von Aufmerksamkeit, das ist natürlich, das alleine hinzukriegen, ein bisschen schwer. Und da gibt es dann quasi die Theorie, dass durch ein monogames Familienkonzept, wo also klar ist, wir sind alle miteinander verwandt und wir teilen uns unsere Gene, dass es dadurch für ältere Geschwister genauso sinnvoll ist, sich darum zu kümmern, dass die jüngeren Geschwister sozusagen erwachsen werden und nicht sterben, dass es für die genauso sinnvoll ist, wie eigene Kinder zu kriegen, wenn man als sinnvoll betrachtet, den eigenen Genpool fortführen sozusagen.
Auch hier wieder das, was ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt evolutionär gesprochen und
genau.
Nicht das Individuum denkt sich darüber nach, Das Geschwisterkind hat ähnliche Gene. Ich schmeiße es mal nicht die Treppe runter.
Das sind keine individuellen aktiven Entscheidungen, über die man hier spricht, sondern evolutionary drives.
Ja, ist also gar nicht ungewöhnlich bei sozial lebenden Tieren, dass die älteren und schon zum Teil fast erwachsenen Kinder sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern.
Ich glaube, bei Menschenaffen doch sogar auch, wenn die schon im Juvenile State sind, also im, wie heißt das denn, im Teenager-Alter sozusagen. Ja,
also Wölfe, ganz viele in Gruppen lebende Kaninen, Erdmännchen, ich glaube auch bei einer Reihe von Vogelarten, die in Gruppen leben, ist das auch schon.
Und das ist, nennt man auch Kin Selection, oder? Ist es Kin Selection?
Spielt da zumindest mit rein.
Ja, Kin Selection ist ein Prozess, mit dem man versucht, das zu erklären, warum das eine evolutionäre Strategie ist. Aber wie gesagt, da haben wir ja auch, glaube ich, auch schon.
Nee, bei Kin Selection und Group Selection sind ja nochmal zwei Paar Stiefel. Also die sind schon auch in der ähnlichen Bereich.
Kin Selection ist ein Teil von Group Selection.
Ja, genau. Und Kin Selection, also ist in dem Fall die Verwandtschaft und Group ist die Gruppe, in der du lebst. Das heißt, das kann sich natürlich auch überschneiden. Deswegen, deine Verwandtschaft ist ein Teil deiner Gruppe, aber nicht jede Person in deiner Gruppe ist Teil deiner Verwandtschaft. Also so ein Venn-Diagramm.
Keine Eindeutigkeit, sondern nur eine Eindeutigkeit.
Ja.
Ja.
Ich habe mal Mathe studiert.
Wie lange, Kosi?
Ein Jahr. Aber die Eindeutigkeit, ich glaube, das ist tatsächlich eher aus der Schule. Naja, egal. Trotzdem, Fun Fact über mich.
Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei
Cooperative Breeding und Kin Selection und Group Selection und so weiter.
Im Endeffekt muss bei Geschwistern ist es ja so, dass die, also Mutter und Kind teilen ja 50% ihrer Gene miteinander und Geschwister teilen auch 50% ihrer Gene miteinander. Das heißt, das, was Cosi meinte, ist genauso praktisch, dein Geschwisterchen indirekt am Leben zu erhalten, wie selber ein Kind großzuziehen. Und dann natürlich bei Großeltern, deswegen ist auch diese, da könnten wir theoretisch, wenn wir da über...
sprechen wir, glaube ich, später noch
drüber. Sprechen wir in unserem nächsten Podcast drüber vielleicht.
Zum Beispiel.
Da geht es zum Beispiel um die Menopause und ähnlich andere menschliche Besonderheiten in unserem Lebenszyklus.
Genau, ja. Generell können wir aber auch davon ausgehen, dass halt dieses Outsourcing der Kinderbetreuung nicht nur an die Geschwisterchen stattgefunden hat, sondern bei Menschen, die in Gruppen gelebt haben, auch immer an andere, sogar nicht genetisch Verwandte. Und das wäre dann Gruppenselektion, die viel schwieriger zu weisen ist. Aber und dann kommen wir ganz schnell in den Bereich von Altruismus etc., solchen Sachen. Ne?
Ja, Altruismus ist ja eine riesige Diskussion. Ja, ne?
Genau, wie das überhaupt ist. Für viele widersprach das quasi dem Gedanken von der Evolution an sich. Dazu kleine Buchempfehlung. Welches Buch?
The Selfish Gene.
Oh.
Richard Dawkins. Kleiner Fun Fact, Richard Dawkins hat sehr viele Bücher über Biologie und vor allem über Genetik und sowas geschrieben. Richard Dawkins ist der Begründer des Wortes Meme.
Was er, glaube ich, auch schon im Selfish Gene als Parabel aufgeworfen hat, um zu erklären, wie ein Gen selbst der Träger der Erbinformationen immer weitergetragen wird. Also der Gedanke in dem ganzen Buch, der primäre Gedanke ist, dass es gar nicht der Gesamtorganismus ist, sondern dass die Gene selbst an ihrem Fortleben, an ihrer Vervielfältigung ein Interesse haben. Und dafür hat er das Beispiel eines Memes, also quasi von Memory verkürzt zu Meme, was dann sehr ähnlich im Englischen klingt wie Gene. Und das ist dann von der Internetgeneration irgendwann aufgegriffen worden für alberne Internetbilder, könnte man jetzt böseweise sagen als Boomer.
Es sind schon alte, alberne Internetbilder, aber sie sind schon einfach auch fucking funny.
Ich glaube, mein Papa hat damals das Buch gelesen, weil ich glaube, er hat mich vom Kindergarten oder vom Hort abgeholt und mir vom Wort Meme erzählt. Und ich war irgendwie so zu klein und er meinte so, ja, das kommt vom Memory Gene. Und ich so, alles klar, Papa.
Danke. Kauf mir lieber ein Eis.
Thanks, Dad. Ja, The Selfish Gene habe ich bei mir zu Hause im Regal stehen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Aber andere Bücher von ihm kann ich auch empfehlen.
Welches denn?
Greatest Show on Earth hat mir sehr gut gefallen und Unweaving the Rainbow fand ich auch sehr schön und The God Delusion.
Ja, wobei das
Das ist natürlich nicht biologisch.
Genau.
Aber trotzdem ein interesting read.
Er ist ja schon ein sehr überzeugter Atheist, ne?
Ja, starker Religionskritiker, sehr überzeugter Atheist.
Ich finde auch so seine ziemlich viele coole YouTube-Videos, wo er irgendwie Reden hält, eben für also in den USA an Schulen irgendwie für Evolution, vor allem für Evolution ist er einfach ein starker Vertreter und gegen Kreationisten halt, also Wissenschaftskommunikation entgegen Kreationisten zu machen, die halt doch sehr viel kommunizieren und wenig Wissenschaft.
Ja, aber er redet ja auch teilweise wirklich direkt mit Kreationisten. Und zum einen ist natürlich sehr lustig.
Ich finde, er ist auch sehr höflich dabei.
Er ist so britisch höflich, aber auch schon sehr trocken in seinen Comebacks. Und das ist eigentlich sehr lustig und ich gucke es mir gerne an. Aber wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ist es auch schon ein bisschen traurig, weil man merkt, dass sie eigentlich ihm überhaupt nicht zuhören. Also er kommt damit ja auch nicht weit, weil denen ist ja eigentlich scheißegal, was er sagt, weil die haben ihr Weltbild und das ist es halt.
Ja, aber er vertritt ja die These, dass er das jetzt nicht macht, um die zu überzeugen, sondern um den Unentschlossenen oder denen noch nicht, die sie noch nicht in auf eine Richtung eingeschossen haben, da Fakten an die Hand zu geben.
Ich meine, das ist eigentlich der Sinn ja auch von allen Arten von, sagen wir mal, Online-Debatten oder Ähnlichem. Ich hatte zum Beispiel letztens die Zizek und versus Jordan Peterson-Debatte angeguckt und ist ein Jahr alt oder so. Zur Erklärung, Jordan Peterson ist eigentlich ein kanadischer Psychologe, der das auch eigentlich gar nicht so schlecht macht, aber sich dann irgendwie zu viele, keine Ahnung, sehr, sehr weit gefasst hat und ein bisschen in die ganze Manosphere reingekommen ist und sehr krasse anti-linke Politik aufgezogen hat. Und dann, also die Diskussion ging im Endeffekt gegen den Kommunismus und Zizek wurde dann auserkoren, den Kommunismus darzustellen und der hat sich darin auf jeden Fall auch ein bisschen verwirrt gefühlt, muss ich sagen. Hat er sich, also er ist natürlich schon ein Kommunist, aber naja. Und es war auf jeden Fall eine faszinierende Debatte und die wurde eigentlich auch eher für die ZuschauerInnen geführt, weil Jordan Peterson ist eingefleischt, der verdient damit sein Geld, so zu reden und auch teilweise sehr sexistische Sachen zu sagen.
Er ist aber Psychologe und kein Philosoph.
Nee. Jordan Peterson ist Psychologe, das habe ich doch gesagt.
Ach so, Entschuldigung, dann habe ich
das. Nee, Zizek ist Philosoph.
Zizek ist Philosoph, ja.
Genau.
Aber da, zu dem Punkt fällt mir gerade was ein. Du als quasi unsere große Philosophin, weißt du, hast mitgekriegt, wer gerade kürzlich gestorben ist? Welcher bekannte Philosoph gestorben ist? Und da komme ich jetzt wegen Dawkins drauf.
Konfuzius.
Gerade eben vor 56 Generationen. Daniel Dennett.
Okay.
Daniel Dennett ist quasi, es gab so, das ist ja für euch in eurer frühen Kindheit gewesen, so um 2005, 2006, als God Delusion rauskam, gab es eine sehr aufgeregte Debatte und es schälten sich da auf der Seite der Religionskritiker neben Dawkins noch drei andere Leute raus, die sich dann auch selbst als The Four Horsemen of the Apocalypse, also die vier Reiter der Apokalypse bezeichnet haben. Dawkins, Dennett, amerikanischer Philosoph, der auch ganz viel, also so Erkenntnisphilosophie gemacht hat und also es kann man sich, gibt einen super coolen TED-Talk von ihm, der ist zwar uralt mittlerweile und dann war das Tom Harris, den finde ich so ein bisschen kritisch, das ist aber auch ein amerikanischer Psychologe oder Neurowissenschaftler und Christopher Hitchens, der aber schon länger tot ist, der war ein britischer Journalist und die haben ganz viel, findet ihr im YouTube Tausende von Debatten und die haben auch irgendwie immer zusammengesessen und über wie dumm die anderen Leute sind geredet.
Ich finde es so witzig, dass es tatsächlich noch Philosophen gibt. Und das meine ich überhaupt nicht wertend. Ich finde Philosophie total interessant und total cool. Aber ich finde, das klingt so nach altem Griechenland.
Auf jeden Fall.
Wenn man so wirklich so.
In Betttüchern rum.
Wenn man so richtig so. Ja, ich bin Philosoph. Wow.
Ich lebe in der Tonne.
Das kann man noch sein? So als Beruf? Philosoph? Das finde ich schon wild.
Ich glaube, du bist dann halt Autor über Philosophiebücher. Ja,
oder du sitzt zusammen mit Markus Lanz und machst so einen Podcast.
Gibt einen Philosoph, der mit Markus Lanz einen Podcast macht?
Brecht.
Ach so.
Ja, der ist tatsächlich Philosoph. Der ist der erfolgreichste, also wenigstens was Geld verdienen und Bücher schreiben angeht, Philosoph in Deutschland. Ne?
In Deutschland? Ah.
Ja. Ganz weit gefasst sind wir auch Philosophen.
Naturphilosophen,
ja. Philosophen des Lebens und der Natur.
Ich hab gestern Abend mit meinem Freund auch ein bisschen drüber geredet. Also ich habe ihn eigentlich nur gefragt so, jo, hast du denn irgendwelche Fragen über Sex oder Sexualität, die dich noch interessieren, wo ich zum Beispiel morgen in meinem Podcast drauf eingehen könnte? Aber einfach nur so, um bisschen, ich habe ein paar Leute gefragt, um ein bisschen Inspiration zu bekommen, was Leute interessieren könnte. Und wir sind dann total abgeschwiffen zu anderen Themen, die wir, also nein, nicht so, Leute. Wir haben ganz lang geredet. So.
Was projizierst du für Gedanken auf uns?
Ich habe gerade bei mir selber projiziert, alles gut. Also das meinte ich nicht tatsächlich. Und dann sind wir auf jeden Fall einfach in viele Themen reingekommen, in die wir jetzt auch reingekommen sind. Also er hat mich zum Beispiel gefragt, ja, wie ist das mit Schönheitsideal so? Woher kommt das? Oder dann haben wir...
Ist auch was, wo wir noch rüber sprechen könnten, aber auch vielleicht in der nächsten
Folge. Genau, in der nächsten Folge vielleicht. Oder weil er ist Informatiker und was aber sehr schön war, wie wir dann geredet haben und auch als eine Weile so ein Gefühl dafür bekommen habt, wie... So, was immer, im Endeffekt ist es ja nur, du stellst eine Hypothese ja erst so durch so logisches Denken im Endeffekt auf, weil du weißt dann so ein paar Grundsätze, so wie sieht was in der Welt aus, wie sieht es bei Menschen aus, und dann kannst du sagen, okay, es muss schon, wenn es nicht kulturell ist, gibt es wahrscheinlich irgendeinen Grund, warum es da ist, und dann kann man einfach mal so ein bisschen brainstormen und so ein bisschen überlegen, und da hatten wir auf jeden Fall richtig viel Spaß und habe ich auch gemerkt, dass er ein bisschen mehr Spaß dran hat, obwohl er jetzt nicht so ultra Biologie interessiert ist, aber das ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht an der Biologie und warum ich Evolution cool finde, weil man einfach, es ist halt philosophieren ein bisschen, man hat logische Rätsel und versucht sie zu lösen im Endeffekt, warum gibt's das?
Ja, also es ist ja auch so ein bisschen wie wenn du dann irgendwie eine mögliche, das ist ja auch ein ongoing Ding, du hast irgendwie eine mögliche Lösung gefunden und dann guckst du dir diese Lösung an, dann hast du ein positives Ergebnis, sagst du, hey, der Grund für das und das könnte dies und jenes sein, und dann sagen alle, oh cool, cooler Grund, ergibt Sinn, und dann, keine Ahnung, 10 Jahre später oder sowas, guckt sich das jemand nochmal an und sagt, ah, aber guck mal, hast du schon von der Seite geguckt und das spielt ja eigentlich auch noch eine Rolle, und weil wir jetzt die und die Technik haben, wissen wir jetzt noch das und das, was das alles nochmal anders verändert, und das ist irgendwie so, du bist ja nie fertig.
Ja.
Und das ist einfach schön. Also wir haben uns hier irgendwie ein Feld ausgesucht, wo es einfach immer weitergeht. Da hatte ich tatsächlich letztens erst gesprochen mit jemandem, der mich gefragt hat, warum ich in die Biologie gegangen bin. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also anders, warum ich das so interessant finde, außer halt, dass es natürlich einfach so ein interessantes Thema ist, so wie die Welt funktioniert, aber warum ich gerne in die Wissenschaft möchte. Und eigentlich ist es bloß, dass es halt nie, du kannst ja nie so wirklich in den Trott kommen und du kannst ja nie so wirklich, du bist ja nie fertig. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt die Art Job, wo du dann irgendwann, keine Ahnung, du bist dann gut in dem Job und dann machst du den. Weil ja. du fängst ja quasi eigentlich immer, du kommst nie am Ende an und du fängst eigentlich immer wieder von vorne an und bist irgendwie immer, es ist ja immer wieder neu.
Der Philosoph, um auf die Philosophie zurückzugehen, für Menschen ist es viel befriedigender, Dinge zu tun, als sie zu erreichen. Weil immer so dieses, der Akt, dass sozusagen diese Sehnsucht, bevor man etwas erreicht hat, und dieser Blick auf das Ziel ist für Menschen viel, weil wenn du dann das Ziel erreicht hast, in dem Moment musst du dir ein neues Ziel suchen und musst wieder neu nach was sozusagen dich verzehren nach einem Ziel. Und das Verzehren ist eigentlich das Coole, nicht das Haben.
Und da wären wir wieder beim Edgen.
Du wolltest jetzt gerade sagen, der Weg ist das Ziel.
Ja. Aber das hat,
noch,
ja.
Noch eine Sache, zu den, weil Kusi gesagt hat, Philosophen heute noch. Das Spannende an Charles Darwin, oder eine, so viel Spannendes an Charles Darwin, aber eine spannende Sache ist, dass für Charles Darwin das Wort, soweit ich wenigstens weiß, Scientist, also Wissenschaftler, quasi gecoint wurde, geprägt. Wobei das ja sehr ähnlich ist im Englischen wie im Deutschen, weil vorher war, wie hat man früher solche Leute genannt, bevor Darwin da auf dem Platz auftrat? Naturphilosophen.
Ja, das habe ich ja
genau.
Schon gesagt.
Ja, genau. Und darum heißt er im Englischen der Doktortitel in der Naturwissenschaft Dr. Phil. Dr. Phil, ja, oder PhD. Ja.
Dr. Phil.
Nicht Dr. Phil, sondern Dr.
Ich weiß schon.
Nee, nur für die Zuhörer.
Ach so.
nicht der aus dem Fernsehen.
Aber den muss ich tatsächlich immer denken. Nee, ich würde tatsächlich jetzt irgendwie mal ganz kurz vielleicht ein kleines Rundown der Folge geben. Irgendwie so ein, okay, wir halten fest. Squirten ist kein Urin.
Facts have to know.
Wie Monogamie sich entwickelt hat und wie viel davon kulturell und wie voll evolutionär ist, das wissen wir noch nicht, aber es gibt viele interessante Studien dazu. Der weibliche Orgasmus ist wichtig und relevant, aber die Ovulation ist versteckt bei Menschen. Die sieht man nicht. Das sind so die wichtigsten Fakten, die wir, glaube ich, besprochen haben heute.
Und schickt den Hund raus, wenn ihr Sex habt.
Und damit machen wir den Sack für jetzt erstmal zu.
Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Mit noch mehr zum Thema Sex.
Tschüss.
Tschüssi.
Das war Down the Rabbit Hole, der TU Dresden Biologie Podcast. Von und mit Cosima Sagona, Leonie Hobum und Oliver Zierau. Schnitt und Fact-Check Konrad Wilms. Musik Jan Sören Eckert.